Puls. Gesundheit und Medizin.
Herzlich willkommen bei Am Puls. Es begrüßt Sie Ronny Thekal. Was erwartet Sie in der kommenden gesunden Stunde? In die Berg bin ich gern und gesund wieder runter. Licht- und Schattenseiten des Bergsports. Fernbehandlung. Severin Pöchtrager, leitender Arzt an der Klinik Allesheim, berichtet aus der Schweiz. Und in der Live-Am-Puls-Sprechstunde urlaubsreif nach dem Urlaub, der Post-Vacation-Blues. Die Sommerferien neigen sich jetzt dem Ende zu und viele haben die Zeit genutzt, um zu verreisen. Doch bereits in der Ankunftshalle des Flughafens und spätestens in der U-Bahn, wie wir es gehört haben, verpufft bei vielen die gute Laune. Man sehnt sich wieder nach der Ferne und der Erholungseffekt ist dahin. Sie kennen das Gefühl? Dann sprechen wir darüber in rund 10 Minuten. Hier bei mir im Studio haben sich schon meine beiden Gäste zusammengefunden. Auch sie kommen zum Teil frisch vom Urlaub. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Zuvor begeben wir uns aber noch in die Höhe. Denn wenn man schon das Privileg genießt, im Land der Berge zu wohnen, sollte man als gelernter Österreicher auch hinauf. Vom Wandern über Klettersteige bis hin zum sportlichen Klettern. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Damit eine beabsichtigte Wanderung oder auch eine Bergtour zu einem Erlebnis wird und nicht mit einem Notfall endet, sind gewisse Verhaltensregeln im alpinen Gelände zu beachten. Denn auch die Bergretter kommen zusehends an ihre Grenzen. Laut österreichischem Kuratorium für alpine Sicherheit hat es im Jahr 2024 in Österreich fast 10.000 Alpinunfälle gegeben. Viele davon wären vermeidbar gewesen, hätten sich die Personen entsprechend vorbereitet, wären passend ausgerüstet oder sportlicher gewesen. Anna Berger hat sich angesehen, worauf am Berg zu achten ist.
Warme Temperaturen, lange Tage und Urlaubszeit. Der Sommer lockt viele Menschen, die sich körperlich betätigen wollen, in die heimischen Berge. Ausflüge in die Natur und Bewegung an der frischen Luft gelten als gesund. Zu Recht, wie der Flugrettungsarzt Tobias Huber erklärt.
Es gibt ganz viele Aspekte, die man beim Bergsport hervorheben kann. Zunächst ist es einmal die allgemeine Fitness, die allgemeine Ausdauer. Und dann kommen ganz spezielle Dinge zum Tragen. Die Auseinandersetzung mit der Höhe, das Akklimatisieren und natürlich die ganzen sportlichen Aspekte vom Skibergsteigen über das Klettern hier. Gibt's mannigfaltige, medizinisch interessante körperliche Leistungs- und Optimierungsmöglichkeiten.
So Tobias Huber, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und seit rund einem Vierteljahrhundert bei der Oberösterreichischen Bergrettung tätig. Denn beim Bergsport sind unter anderem Technik, Konzentration und Gleichgewicht gefragt. Gerade die Kombination aus körperlicher Bewegung in moderater Höhe und dem Naturerlebnis wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System, aber auch die Psyche aus. Und diese Effekte lassen sich nicht nur bei sportlich ambitionierten Menschen, sondern ebenso bei Personen mit Vorerkrankungen beobachten, wie wissenschaftliche Studien belegen. Trotz all der positiven Aspekte sind eine gute Vorbereitung und medizinische Abklärung vor einer geplanten Tour wichtig, um eine mögliche Notsituation zu vermeiden, wie Tobias Huber anhand häufiger Notfallsituationen erklärt.
Internistische Erkrankungen bei älteren Menschen, der Herzinfarkt im Gebirge oder akute Erschöpfung, Hitzschlag, sind so klassische Szenarien aus der alpinen Notfallmedizin. Zum Zweiten sind es das, worunter man sich einen Bergrettungseinsatz vorstellt, der Absturz, die Verletzung oder das Trauma, wobei hier ein Überhang zu leichteren Verletzungen herrscht. Und zum Dritten sind es sehr häufig Sucheinsätze.
Oft sind vermisste Personen unverletzt, haben aber die Orientierung verloren oder sind erschöpft. Die Rolle der Bergrettung ist in diesem Fall, zu Betroffenen rasch aufzuschließen und diese ins Tal zu begleiten, um Unterkühlung und andere Gefahren im alpinen Gelände wie Unwetter, Steinschlag oder Lawinen zu vermeiden. Wichtig sei es dabei, umsichtig und koordiniert zu handeln. Die Einsätze in luftigen Höhen, möglicherweise mit Hubschraubereinsatz, verbinden wir meist mit spektakulären Szenen, wie etwa im Auftakt zur 16. Staffel der Fernsehserie Die Bergretter.
Alles okay. Bist du in Ordnung? Ist alles okay?
Ja. Geh langsam.
Dabei läuft die Bergrettung oft nicht ganz so dramatisch ab, wie in Film und Fernsehen dargestellt wird, sagt der Experte.
Die meisten Einsätze laufen sehr routiniert und undramatisch ab. Also die Dramaturgie einer Fernsehsendung eignet sich sehr wenig für die Durchführung eines professionell geführten Einsatzes. Hier ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, zu planen, seine Kräfte einzuteilen und nicht gleich loszusprinten und ungeplant sich da hineinzustürzen. Viele Personen werden nach einer Versorgung von Verletzungen abtransportiert, ohne Zeitdruck. Aber in ganz wenigen Fällen ist natürlich die große Dramatik bei uns auch vorhanden.
Dennoch ist zu bedenken, dass es einige Stunden dauern kann, bis nach einem Notruf Hilfe kommt. Zunächst müssen die Helfer den Einsatz im Detail planen. Ist die Lage zu gefährlich für die Helfer, kann keine Rettung erfolgen. Selbstschutz geht vor. Nach dem Kuratorium für alpine Sicherheit verunfallten im Jahr 2024 fast 14.000 Personen in österreichischen Bergen. Damit eine beabsichtigte Wanderung oder Bergtour zu einem Erlebnis wird und nicht mit einem Notfall endet, empfiehlt der Experte, diese gut zu planen.
Mehrere Aspekte sind in der Vorbereitung einer Tour wichtig. Zunächst ist es einmal die Frage, mit wem will ich unterwegs sein? Wandern in einer Gruppe mit älteren Personen oder mit Kindern heißt, dass ich meine Wanderziele, meine Wanderausrüstung anpassen muss, damit alle sicher nach Hause kommen und vor allem auch mit einem guten Gefühl. Wenn ich weiß, mit wem ich unterwegs sein will, dann kann ich aussuchen, wo ich hingehe. Dann gehört zu einer Tourenvorbereitung auch die Auseinandersetzung mit der Ausrüstung, mit der ich in die Berge gehen will.
Neben passender Bekleidung und ausreichend Verpflegung sollten daher für Notfälle ein Mobiltelefon und ein Erste-Hilfe-Set immer dabei sein. Auch die Möglichkeiten, einen Notruf abzusetzen, sollten Bergbegeisterte kennen. Und für die Planung einer Tour sind Wanderkarten und Apps unerlässlich, um sich über die Streckenlänge, die Beschaffenheit des Weges und die zu überwindenden Höhenmeter zu informieren. Bevor es dann losgeht, sollte man noch die Wettersituation prüfen. Gut vorbereitet steht einem unbeschwerten Bergerlebnis mit Freunden oder Familie nichts im Wege. Neben dem Verbindenden und den positiven Auswirkungen auf Fitness und Gesundheit beinhaltet der Bergsport aber auch eine psychologische Komponente, wie Tobias Huber selbst erfahren konnte.
Wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnern kann, war das Bezwingen eines Berges mit meinen Eltern vorher eine teilweise furchterregende Vorstellung. Und dann ein großes Glücksgefühl, wenn man sich seine Kräfte so einteilen konnte, dass man es bis hinauf und wieder hinunter geschafft hat. Also das Setzen von Zielen, das Erreichen von realistisch gesetzten Zielen, das kann auch eine Herausforderung sein, die man unter Umständen seinen Kindern mitgeben will, die das dann vielleicht auch in andere Bereiche umlegen können.
Egal ob Bergwandern, Klettersteige, Skitouren oder Mountainbiken, Bergbegeisterten empfiehlt Tobias Huber eine Ausbildung bei einem der alpinen Vereine wie dem Österreichischen Alpenverein oder den Naturfreunden zu absolvieren. Denn kennt man die Verhaltensregeln für alpines Gelände, kann man mit einem sicheren Gefühl seinem Bergsport nachgehen.
Sonja Watzke hat den Beitrag von Anna Raberger gelesen. Und wir bleiben noch in Urlaubsstimmung, denn nach dem Urlaub ist es zwar schön, doch irgendwie dann doch wieder wie vor dem Urlaub. Gestern noch am griechischen Strand, heute bereits im Arbeitsalltag hart aufgeschlagen. So etwas kann schon gehörig wehtun. Der Post-Vacation Blues, auch Post-Holiday-Syndrom, beschreibt jenen fast schon depressiven Zustand, der sich durch Reizbarkeit, mangelnde Motivation, Konzentrations- oder auch Schlafstörungen äußern kann. Laut einer Umfrage der TU München verspüren 80% der Befragten einen Monat nach den Ferien keinerlei Erholungseffekt. Und darum geht es in der heutigen Ampuls-Sprechstunde. Wir wollen Sie wieder aus dem Urlaub gut in den Arbeitsalltag oder auch, was auch immer Sie tun zu Hause, wieder hinüberbringen und begleiten. Und dazu habe ich Gäste hier im Studio. Gerald Grundschober, er ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, ärztlicher Leiter der Privatklinik Hollenburg, Rehabilitation für psychische Erkrankungen. Das ist bei Krems in Niederösterreich. Einen schönen Nachmittag.
Dankeschön für die Einladung.
Brigitte Zadrobilek, sie ist Stress-Coach und Business-Trainerin, Expertin der ersten Stunde in Österreich, wenn es um betriebliches Stressmanagement, Resilienz und Gesundheitsförderung geht. Und sie ist Autorin mehrerer Bücher, unter anderem eines Buches mit dem Titel Urlaubsfeeling im Büro. Schönen Nachmittag.
Schönen Nachmittag.
Und als Inputgeber am Anfang haben wir Herrn Gerhard Blasche. Er ist Psychologe am Zentrum für Public Health und forscht zu den Effekten der Erholung. Public Health, Medizinische Universität Wien. Schön, dass Sie sich auch ein bisschen Zeit genommen haben.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Darf ich meine anwesenden Gäste kurz einmal fragen? Gerald Grundschober, Sie kommen frisch vom Urlaub?
Frisch, nicht ganz, aber vorige Woche eine schöne Woche am Wolfgangsee, eingetaucht in das, was wir bevor gehört haben, in die alte Zeit, ins Salzkammergut.
Und wie kommt man als Psychiater wieder an?
Mit dem Auto und andererseits auch so, dass man vorplant, wie man den Arbeitseinstieg wieder macht. Und, das ist für mich schon ein Thema, ich kenne das, diesen Blues sozusagen. Und bereite mich vor, also dieses Mal habe ich mir am Montag einen arbeitsfreien Tag genommen, nur um die E-Mails abzuarbeiten. Das war für mich wichtig.
Brigitte Zadro-Billig, auf Urlaub gewesen?
Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mehrere Urlaube im Jahr machen kann und im Sommer bleibe ich immer sehr gern zu Hause und mache Urlaub at home. Bin da viel in der Natur draußen, gehe schwimmen, ich habe auch einen Hund, wo ich sehr viel unterwegs bin, genieße meinen Garten, Gemüsegarten. Also ja, das ist für mich sehr viel Urlaubsfeeling, das ich sehr genieße.
Und ich darf gleich Gerhard Blasche fragen am Telefon. Kommen Sie auch aus dem Urlaub?
Naja, ich war vor 2 Wochen in Griechenland, 2 Wochen lang und war jetzt dieses Wochenende, verlängertes Wochenende noch in der Schweiz. Also ich hatte jetzt mehrere kleine Urlaubshappen, kann man sagen.
Ja, also ein paar kleine Urlaubsetappen, ein paar kleine Inselchen. Sie beschäftigen sich ja auch forschungsmäßig sehr intensiv mit dem Thema der Erholung. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die zu einer effektiven Erholung nach dem Urlaub beitragen? Im Urlaub, das ist möglicherweise schon ein bisschen zu spät, aber vielleicht fürs nächste Mal weiß man es besser. Aber was kann man tun, um wieder erholt zurückzukommen?
Im Urlaub ist es im Wesentlichen das Wegsein vom Alltag, das den Erholungseffekt bewirkt und damit einhergehend die Möglichkeit, sozusagen den Arbeitsalltag insbesondere zu vergessen. Ein bisschen trägt dazu bei, was wir im vorigen Beitrag auch gehört haben, körperliche Aktivität, auch Aufenthalt in der Natur, soziale Aktivitäten, die allesamt quasi den Urlaubseffekt dann nochmal verstärken. Ich weiß nicht, ob das genau Ihre Frage war.
Ja, vielleicht, dass wir ein bisschen Futter haben, auch für unsere Diskussion hier im Studio dann, weil telefonisch ist die Verbindung dann nie so gut. Aber ja, könnten Sie vielleicht sagen, diesen Post-Vacation-Blues oder etwas Ähnliches, gibt es da Studien? Gibt es das tatsächlich oder ist das so ein bisschen so eine Lifestyle-Vermutung, Vermutungsdiagnose?
Naja, was es gibt, ich sage mal ein bisschen interessanterweise, etwas zum Thema Urlaubswirkung, mittlerweile 3 sogenannte Meta-Analysen, also quasi statistische Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Studien. Und da kann man schon relativ genau sagen, was ein Urlaub bewirkt, jedenfalls in Bezug auf das Wohlbefinden. Und was wir wissen, ist, dass ein Urlaub das Wohlbefinden relativ stark verbessert, im Vergleich zu vor dem Urlaub. Das passiert in den ersten Urlaubstagen und spätestens am 10. Urlaubstag hat man einen deutlichen Höhepunkt. Und was wir auch wissen, ist, dass, wie schon erwähnt, von Ihnen auch der Urlaubseffekt leider relativ schnell wieder abklingt. In den ersten Tagen sozusagen das meiste und dann in den weiteren 1-2 Wochen hat man noch einen kleinen Effekt, der dann ausklingt. Ein interessanter Aspekt beim Urlaub ist, dass Menschen ungleich profitieren. Diejenigen, die mehr Belastungen haben, denen es quasi schlechter geht, die profitieren mehr als Personen, die es von vornherein nicht so schlecht geht. Aber das heißt umgekehrt auch, dass diejenigen, die sozusagen ein höheres Belastungsausmaß haben, auch schneller sich wieder verschlechtern nach dem Urlaub.
Mhm. Okay.
Ja. Und das ist dieser, wenn Sie so wollen, Urlaubsblues, dass es einfach einen starken Kontrast zu dem schönen Urlaubsfeeling gibt, der dann plötzlich wieder hereinbricht, den man so nicht mehr gewohnt ist.
Okay, gut, ich danke vielmals. Wir haben das meiste auch verstanden, ist die Telefonverbindung nicht so gut, aber darf ich noch einmal fragen, was wäre der optimale Zeitraum, kann man das sagen? Gibt es so etwas? Man sagt, Sie haben gesagt, nach 10 Tagen stellt es sich ein, soll man dann 14 Tage auf Urlaub fahren? Ist es je länger, je besser? Und wenn man 3 Monate fährt, dann ist es überhaupt gut oder lässt dann der Effekt nach?
Naja, der Urlaubseffekt hängt ein wenig von der Urlaubsdauer ab, aber insbesondere ist der größte Unterschied, ob ich einen Kurzurlaub mache oder 2 Wochen, alles nach zwei Wochen kommt, trägt Unwesentliches zum Urlaub bei. Aber in Summe macht es keinen Unterschied. Das heißt, solange der Abfall des Wohlbefindens nach dem Urlaub, der ist genauso, selbst wenn ich ein Jahr auf Urlaub gewesen wäre, ein Sabbatical gemacht hätte. Das heißt, sobald der Alltag da ist, treten andere Gesetzmäßigkeiten in Kraft und ich muss mich mit den alltäglichen Belastungen wieder auseinandersetzen.
Gut, danke schön, Gerhard Plasche. Ich wünsche Ihnen ein gutes Ankommen an der MedUni Wien wieder und ein schönes
Vielen
Weiterarbeiten.
Dank. Danke für die Einladung.
Danke vielmals. Ja, wir haben jetzt einiges gehört. Wir haben auch gehört, dass je schlechter es Menschen geht, je angespannter sind, desto besser ist einerseits der Effekt, den sie irgendwie im Urlaub haben. Andererseits, desto größer ist auch der Fall wieder danach. Ist das etwas, was man bestätigen kann?
Also durchaus. Also ich höre das immer wieder auch von PatientInnen, dass sie sagen, dass sie jetzt gerne auf Urlaub waren, aber irgendwie dann der Bruch wieder in die Realität zu kommen, der Vergleich, ich glaube, diese Teilung zwischen dem der Urlaubszeit, der Arbeitszeit, ist etwas, was uns alle betrifft. Und daher, wie die Mitkollegin hier im Studio, wichtig, glaube ich, ist es, dass man halt schaut, dass man auch im Alltag sich Urlaub unter Anführungszeichen hineinholt. Und da in meinem Bereich und Rehab-Klinik geht es sehr viel um psychische Erkrankungen und Burnout und so, dass man halt im Alltag schaut, dass das nicht zu viel wird. Aber das ist heutzutage natürlich in der Verdichtung der Zeit sehr schwierig.
Brigitte Zadro-Billig, wie funktioniert das, Urlaub in den Alltag, Urlaub ins Arbeitsleben zu holen? Was sagt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dazu?
Naja, wichtig ist, auf ein gutes Pausenmanagement zu achten, auf Pausen, die sehr erholungswirksam sind. Und mein Plädoyer sind immer so die Mikropausen, in denen ich kurze Übungen mache, in denen ich mich mental ein bisschen in die Distanz begebe zum Arbeitsprozess. Und das ist so das Wichtigste, dass ich immer wieder drauf schaue, dass ich meine Akkus lade, dass ich meine Batterien auftanke, dass ich mit meiner Leistungskurve arbeite, nicht dagegen, mit meinem Biorhythmus arbeite, gut für mich auch sorge untertags und nicht nur die Arbeit sehe und nach 17, 18 Uhr dann das Gefühl habe, ich bin total erschöpft, weil dann ist es schwieriger, mich zu regenerieren, als wenn ich immer wieder mit dem normalen Rhythmus meine Pausen einlege. Also das geht schon.
Ja, für manche ist ja der Tag zu kurz. Ich habe vorher kurz mit dem Franz Ahammer geplaudert, der die Technik bei uns macht. Ja, ich kann es, glaube ich, sagen, das passt auch zur ärztlichen Schweigepflicht dazu. Er hat gesagt, der Tag mit 24 Stunden, das geht sich nicht aus, der müsste 48 Stunden haben, damit ich alles reinbringe. Ist das eine gute Idee?
Nein, glaube ich nicht. Der wäre auch mit 48 Stunden total gefüllt. Und wir würden dann genauso sagen, die Zeit ist zu kurz, der Tag ist zu kurz. Ich denke mal, es geht darum, auch Prioritäten zu setzen, zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und da genau hinzuschauen, dass ich mir auch immer wieder Zeitfenster schaffe, auch für Regeneration, für Erholung.
Mhm. Ja, und das ist ja auch spannend eigentlich, weil wenn man sich so anschaut, die Wochenarbeitszeiten per se gehen ja zurück. Ja, wir arbeiten ja nicht immer alle mehr. Ja, und auf der anderen Seite beklagen wir aber, dass uns die Zeit wegrinnt. Und für mich, ich sehe das oft auch bei meinen Patientinnen, aber auch ein bisschen bei mir, ist halt der Konsum von ZB, digitalen Medien und so weiter, der in den letzten 5 bis 10 Jahren so reingerauscht ist auf uns, doch als ein Faktor, wo wir in die Verdichtung, in die Beschleunigung, in den Druck ein wenig hineinkommen. Und auch die Schnelligkeit der Arbeitswelt hat sich verändert.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf auch Sie wieder ansprechen direkt. Sie sind an der Reise, können wie üblich in der Sendung anrufen und mitdiskutieren. Ich sage es noch einmal durch die Telefonnummer 0800 22 69 79. Das Ganze unentgeltlich aus ganz Österreich. Oder Sie schicken eine Mail an ampuls@orf.at. Ein Mail hat uns schon erreicht. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir das auch vielleicht zu Beginn schon auch ansprechen. Das sagt der Herr Wolfgang Neulinger. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung dieser Sendung. Die Traurigkeit derjenigen, die nicht wegfahren können. Ist das, was wir hier diskutieren, ein sehr elitäres Problem? Sagt man, ja, wie kommt man aus dem Urlaub wieder gut zurück? Manche können sich gar keinen Urlaub leisten.
Also wenn wir Urlaub so als Wort haben, dann hat jeder von uns ja irgendwelche Hintergründe oder irgendwelche Vorurteile, was für ihn Urlaub bedeutet. Und Urlaub kann ja auch sein, ich muss nicht in der Früh aufstehen, ich kann einen Spaziergang machen, ich kann meine Selbstkräfte stärken, ich kann mein Hobby pflegen. Und das kann ich ja manchmal ja auch gut in den Alltag integrieren, aber für viele und auch für mich, wie ich jünger war, war Urlaub einfach wegfahren. Ja, in den Flieger setzen, irgendwo hinfliegen, die Welt erobern, so quasi. Und das ist sicher etwas Elitäreres. Ja. Und das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahl genau ist, aber 20% der Menschheit ist bis dato in einem Flugzeug gesessen. Ja. Und natürlich ist das auch etwas, und in den Medien liest man es ja über den Gardasee, dass die Urlauber ausbleiben. Und das muss man sich leisten können. Und die Ansprüche an den Urlaub, welche Inhalte da drin sind, sind auch immer mehr und werden auch immer teurer. Inflation kennen wir alle.
Ja, gibt es da etwas auch in der, also Menschen, die in der Geschäftswelt arbeiten und sie sind ja auch als Business-Trainerin in Kreisen unterwegs, wo man sagt, okay, finanziell können sich diese Menschen Urlaub leisten. Aber ist das ein Thema, dass man sagt, das geht sich einfach gar nicht mehr aus, weder finanziell noch zeitlich?
Es kann durchaus ein Thema sein, aber so wie der Herr Grundschauer gesagt hat, der Urlaubsbegriff ist etwas sehr Persönliches. Und Urlaub heißt nicht unbedingt wegfahren müssen. Ich kann auch Urlaub auf Balkonien machen, Urlaub zu Hause. Auch wenn ich eine kleine Wohnung habe und in der Stadt wohne, gibt es genug Möglichkeiten, ein bisschen raus in die Natur zu gehen oder Ausflüge zu machen. Das sind oft Dinge, die gar nicht viel Geld kosten. Vielleicht ein kleines Beispiel von mir. Ich war vorige Woche an der Schwarzer, das ist im Höllental zwischen Rax und Schneeberg. Und da gibt es in der Schwarzer so Schotterbänke und es ist wunderbar. Die waren total gefüllt mit den unterschiedlichsten Leuten. Das kostet gar nichts, sich da einen Urlaubstag sozusagen zu nehmen, ins kühle Nass zu springen bei 15 Grad und einfach die Natur zu genießen. Und da gibt es sicher genug Beispiele, wo ich schauen kann, welche Aktivitäten, die ich gerne im Urlaub mache oder im Urlaub machen würde, kann ich jetzt hier auch zu Hause umsetzen und zu Hause machen.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Dr. Scheberan, wenn ich das richtig lese. Hallo.
Hallo, guten Tag. Ich habe mir angewohnt, wenn ich einen mehrwöchigen Urlaub angetreten habe, 3 Tage vor Urlaubsende zurückzufahren, um mich wieder zu akklimatisieren. Mir war es stets ein Gräuel, heimzukommen und vielleicht den nächsten Tag schon in die Arbeit gehen zu müssen. Ich finde, das ist nicht für alle, aber für einige mögliche Möglichkeiten von Menschen ein psychohygienischer Tipp. Danke.
Vielen Dank. Das wurde auch quittiert. Brigitte Zadro-Billig hat währenddessen zwei Daumen hinaufgezeigt, also neuhochdeutsch Likes haben sie zwei bekommen für diesen Tipp. Das ist eine gute Idee, dass man früher zurückfährt und dann ein paar Tage noch hier hat.
Absolut. Das ist die sogenannte sanfte Landung im Alltag. Das heißt, Pufferzeiten einbauen, nicht am letzten Drücker nach Hause kommen, Zeit davor zu haben. Oder so wie der Herr Grundschober es gesagt hat, er hat dann den Montag sozusagen blau gemacht. Ja, und nicht gleich zu arbeiten begonnen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn es geht, unternehmenstechnisch, dass ich am Dienstag oder Mittwoch erst starte, wenn ich am Sonntag zurückkomme. Aber ansonsten finde ich das eine ausgezeichnete Idee, einfach 2-3 Tage vorher nach Hause kommen und auch nicht gleich den ganzen Haushalt dann erledigen und alles, alle Aufgaben machen zu wollen, sondern hier auch langsam zu beginnen. Ja? Mhm. Oft hindert uns ja unser eigener hoher Perfektionsanspruch daran.
Frau Jirser dürfte auch einen Tipp haben. Hallo.
Ja, hallo. Wir kennen einander gut. Ich bin die von der
Selbsthilfegruppe, genau, ja.
Genau, das
Multiples Myelom, genau. Frau Jirser, genau. Wir freuen uns immer, wenn Sie anrufen. Also, bitte.
Ich wollte einen Tipp geben, und zwar bitte nicht so viel Aktivitäten in diese schönen Tage hineinpacken. Das ist egal, ob man jetzt zu Hause Urlaub macht oder ob man irgendwo ist. Nicht sagen, ja, so diese Sehenswürdigkeit, das muss ich unbedingt sehen und das auch und das auch und das auch. Also man hat nichts davon. Urlaub soll ja auch Erholung sein und nicht nur Freizeitstress. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig und dass man das dann auch besser ausklingen lässt. Vielleicht, wenn man sich vorher eine To-Do-Liste macht und die mal abgleicht mit den Stunden, die man zur Verfügung hat und auch vielleicht hineinpackt Stunden zur Erholung, wenn man sich das auch notiert, dann glaube ich, ist das Zurückkommen aus dem Urlaub nicht mehr so ein starker Bruch. Meine eigene Erfahrung.
Dankeschön, Frau Jirser. Danke vielmals. Nicht zu viel hineinpacken in die Urlaubszeit, also nicht den Franz-Ahammer-Urlaub machen mit 48 Stunden und da sämtliche Sehenswürdigkeiten sagen. Ist das ein Tipp, den man nehmen kann?
Also durchaus, ja. Und ich glaube, ich möchte was anschließen. Vielleicht auch, bevor man in den Urlaub fährt, zu Hause schauen, dass die Wohnung, das Haus ein bisschen alles in Ordnung ist. Dass ich, wenn ich zu Hause komme, nicht da alles neu aufarbeiten muss. Ja. Und dass ich halt ruhig auch in den Urlaub gehen kann, dass ich ein bisschen Regelungen gemacht habe. Dann glaube ich, kann das auch besser sein und kommt das wieder nach Hause kommen, ist angenehmer.
Das ist vielleicht auch interessant, weil Sie sagen, man soll mal zu Hause zusammenräumen, damit, wenn man zurückkommt, das schon etwas erledigt ist. Ja. Wenn man jetzt Probleme hat, nimmt man die in den Urlaub mit? Soll man die zu Hause lassen? Soll man dann sagen, okay, jetzt geht es mir ganz schlecht, jetzt fahre ich auf Urlaub? Wir haben gehört, der Erholungseffekt dürfte hier am größten sein, wenngleich der Crash dann nachher entsprechend groß ist. Was ist Ihr Tipp?
Tipp, also ich kenne Menschen, die fahren in den Urlaub, die nehmen den Arbeitscomputer mit und schauen jeden Tag eine halbe Stunde die E-Mails durch, damit der Wulst dann nicht so groß wird. Für denen passt es. Für mich ganz klar, ich nehme keinen Arbeitsblock mit. Natürlich nimmt man auch Probleme mit in den Urlaub, weil vieles kann man ja nicht einfach abschalten. Ja. Und manchmal ist es ja auch so, man geht ja auch in Urlaub, weil man halt muss, mit Kindern, mit einem Ehepartner und vielleicht ist das alles so schon anstrengend, auch im Alltag. Und natürlich nimmt man diese Situationen, vielleicht auch die Beziehungen, die Fragestellungen auch dann in die Urlaubswoche mit. Und ja, es ist nicht immer ganz ideal dann. Ja. Und daher ist es für jeden von uns, glaube ich, immer eine besondere Herausforderung. Und wie die Frau Jirser auch gesagt hat, ist das dieses Hineinpacken. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man am Tag nicht allzu viel macht, dass man sich Zeit lässt, weil wir haben im Gehirn so Zentren, diese Ruhezentren, die sich entspannen können und dann im Alltag haben wir Aktivierungszentren im Gehirn und diese Ruhezentren brauchen ein bisschen Zeit, dass sie abschalten können und wenn ich den ganzen Tag, so wie man sagt, im Vorspann in die Berge gehe und tausend Erlebnisse habe, dann kann ich nie in diese Ruheebene kommen und wir hetzen uns vom Urlaub in den Alltag und vom Alltag in den sehnsuchtsvollen Urlaub wieder und das wird wird dann vielleicht nichts Gescheites. Also es ist nicht so einfach, aber auf der anderen Seite, das möchte ich kurz sagen, weil für mich ist es schon wichtig, Post-Vacation Blues ist keine medizinische Diagnose, es ist halt auch ein Schlagwort unserer Zeit geworden.
Ja, darf ich vorher aufgreifen, Gerald Grundschober hat das schon gesagt, der Computer in den Urlaub. Wie schaut das aus mit Digital Detox, also die Entwöhnung von elektronischen Geräten in der Urlaubszeit? Manche sagen, das ist genau das, wo ich mich entspanne. Ich kann da vor meinem Handy, kann meine TikTok-Videos schauen, wie auch immer. Ist das ratsam oder sollte man darauf verzichten?
Ja, also ich denke mal, das ist auch ein sehr individueller Zugang. Es ist ja nicht die Technik an sich, die gut oder schlecht ist, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin ständig erreichbar, lege aber gleichzeitig das Handy nicht mehr weg, dann kann es eng werden. Also es braucht schon so diese Eigenverantwortung. Es gibt da so einen Begriff des JOMO, the joy of missing out, im Vergleich zum FOMO, the fear of missing out.
Also die fear Angst, of missing out, die Angst, was zu verpassen.
Genau, die Angst, etwas zu versäumen, wenn ich nicht dabei bin. Und ich nehme das Handy auch überall mit ins Bett. Manche nehmen es auch auf stille Örtchen mit. Das sind dann so und so die Bilder, die ich nicht im Kopf haben möchte. Aber es ist wichtig, so diese Eigenverantwortung zu erkennen, dass ich das steuern kann. Ich bin da nicht Opfer der Technik. Ich kann das steuern, wenn ich will. Es ist so, ja, mein eigener Wille, dass ich das in der Hand habe. Und ich persönlich drehe mein Handy ab, ich nehme es nicht mit zum Bett. Im Urlaub schaue ich auch nicht die ganze Zeit drauf, ich poste nicht ständig. Also ich versuche schon auch einfach das Handy so beiseite zu schieben. Natürlich macht man mit dem Handy dann Fotos, aber ich muss ja nicht gleichzeitig wieder die Mails checken.
Das stimmt, ja. Also posten tut man ja gerne. Ich weiß auch, dass der Gerald Grundschober gerne postet aus dem Urlaub mit Fotos. Ist das jetzt etwas, was der Entspannung abträglich ist?
Also das Fotografieren und Posten für mich nicht, weil ich ein leidenschaftlicher Fotograf bin und ich möchte die Umwelt auch so irgendwie wahrnehmen.
Ja. Und es müssen alle davon wissen.
Alle müssen wissen, was der Gerald Grundschober
in Italien gerade isst.
Nein, das nicht. Also das poste ich weniger. Ja. Aber ich poste Landschaften, ich poste vielleicht irgendetwas, was mich inspiriert hat. Ich poste vielleicht eine Humoreske, die ich im Alltag finde. Ja. Und natürlich auch ein bisschen, natürlich narzisstisch, ein bisschen was darzustellen, vielleicht auch ein bisschen die Umwelt zu präsentieren, ich in der Umwelt, aber vielleicht auch als Anregung für andere, sich was abzuschauen. Mir hilft es ja auch manchmal, wenn ich was sehe.
Darf ich da fragen, wenn ich schon den Psychiater hier sitzen habe, das Posten aus dem Urlaub, was steckt dahinter? Ist es etwas, das man zeigen möchte, man kann sich Urlaub leisten? Ist es etwas, das man einfach den anderen auch eine Freude bereiten mag und sagt, schaut's, mir geht's so und das wäre doch schön? Also ein gemeinsames Gefühl, was steckt dahinter oder ist es zu individuell, dass man das sagen könnte?
Ich glaube, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich kenne, wenn Sie das sagen, unterschiedliche Aspekte. Also manche posten halt ihren geglückten, teuren Urlaub und irgendwas ganz Besonderes, dass wir neidisch werden. Ich gebe es zu, ich poste gern auch im Alltag und nicht nur im Urlaub. Also für mich ist es einfach ein Tagebuch führen und ein bisschen mit der Umwelt, mit Mitmenschen in Kontakt zu treten. Ja, und ich sehe es entspannter.
Ja. Am Telefon haben wir Herrn Kurz. Hallo, Herr Kurz.
Hallo.
Hallo, bitteschön.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht jeder ist, der im Urlaub Ruhe braucht. Im Gegensatz zu meinen vorigen Anrufern, die relaxen und weiß ich was wollen. Die Seele baumeln lassen, in meinem Leben noch nie verstanden.
Okay, die Verbindung ist sehr schlecht. Ich glaube aber, wir haben verstanden, was Sie sagen wollten. Sie brauchen etwas, Sie brauchen auch eine Tätigkeit im Urlaub, Seele baumeln lassen, ist das nicht so.
Ist richtig, ja. Ich mache mir selbst einen Stressdorf, und zwar angenehmen Stressdorf, habe ein Minutenprogramm im Urlaub, ja.
Alles klar. Das heißt also, es wäre für Sie eher die Seele baumeln lassen, wäre stressiger als das, was Sie machen.
Nicht aus. Also ich kann nicht am Plan, wäre 10 Minuten liegen, dann wäre ich sowas an nervös und fressel.
Gut, danke schön.
Und weglaufen muss. Also ich bin ein Kultururlaub, ein Städteurlaub, ein Entdeckungsurlauber, ein Abenteuerurlauber, aber sicher kein Relaxurlauber.
Ja, danke vielmals für diese Anmerkung, Brigitte Zadrobilek.
Es gibt ja unterschiedliche Urlaubstypen und ich denke mal, es ist gut, wenn man so eine Mischung macht. Eine Mischung, wo man das Gefühl hat, okay, ich bin da in der Balance, ich habe ein bisschen Aktivität, ich habe ein bisschen Entspannung. Das muss jeder so und so selber spüren, was schon dann zu viel ist und was ich dann auch brauche. Und wichtig ist es auch, wenn man gemeinsam Urlaub macht und die Interessen gehen in die unterschiedlichsten Richtungen. Ja, der eine am Berg, der andere ins Wasser, der nächste will die Ruinen anschauen, dass man da einfach auch einen Kompromiss findet und sagt, okay, man muss ja nicht gleich einen ganzen Tag dann eine Aktivität machen, sondern macht so kleinere Dosen von unterschiedlichen Aktivitäten. Aber wichtig ist auch so dieses persönliche Gefühl, dass das, was ich mache, erstens mal mir Spaß macht und zweitens mal für meinen Erholungseffekt dienlich ist.
Da will ich noch kurz anhängen, weil Sie reden halt vom eigenen Willen und so weiter. Das klingt gut, ja, und es gilt für viele, ja. Aber ich erlebe halt auch Menschen, die das nicht mehr so selbst gestalten können, also das Handy nicht mehr so selbst weggeben können. Und der Herr, der, was gerade in der Leitung war, der Herr Kurz, beschreibt das ja sehr positiv. Aber ich kenne auch sehr viele Menschen, die das einfach nicht mehr können, entspannen und dann halt darunter auch wirklich leiden und am Wochenende oder im Urlaub genau den gleichen Drive, dieses gleiche Übererregung, die sie im Alltag verspüren, auch weiterleben müssen, weil sonst ist der Bruch zu groß oder sie können mit sich nichts anfangen. Ja. Also das erlebe ich gerade, ich betreue PatientInnen auch immer wieder und da sind wir halt auf einer anderen Kategorie. Schön ist es, wenn wir es können, den eigenen Willen, wenn wir abschalten können oder wie der Herr halt aktiv ist. Bei mir ist es auch eine Mischung, aber ich kenne Leute, die können in ganz 2 Wochen auf den Malediven liegen mit 10 Büchern.
Ja, Dorothea Huber hat uns geschrieben, ich werde es ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Ich denke, dass es wichtig ist, sich Bewusstsein darüber zu verschaffen, wie bewerte ich meine unterschiedlichen Zeiten? Was ist an meiner Arbeit so belastend? Wovon denke ich, das muss ich tun? Was erfüllt mich mit Freude? Und was davon kann ich zu Hause als Urlaubsfeeling leicht erfüllen? Sie sagt, bin schon in Pension und genieße die Freiheit, meine Zeit einzuteilen. Ich arbeite jetzt noch gerne und viel freiwillig mit freier Zeiteinteilung. Das ist ja an sich etwas sehr Schönes. Wir haben aber auch Frau Huber, die schon in Pension ist. Jetzt haben wir natürlich den Fokus darauf, wie kommt man wieder ins Arbeitsleben zurück. Wir haben aber auch Menschen, die in die Pension, Menschen, die nicht mehr im Arbeitsleben stehen. Ist das für die auch belastend, mitunter zurückzukommen? Kennen Sie so etwas oder ist da etwas Ähnliches? Ich meine, man hat jetzt dann zu Hause jetzt nicht den großen Stress, aber es ist doch etwas anderes.
Ja, also ich habe oft gehört, dass die Pensionisten eigentlich am stressigsten haben. Ja, das ist natürlich auch sehr individuell. Ne? Wenn ich ein Haus habe, einen großen Garten habe, da fällt natürlich andere Arbeiten an. Das kann schon auch stressig sein, das Zurückkommen. Natürlich muss man auch Wäsche waschen und muss wieder die üblichen Dinge des Alltags machen. Aber das ist auch sehr ähnlich wie zu den Berufstätigen. Schauen wir mal, was ist jetzt wichtig? Wo kann ich mir Zeit lassen? Was ist als erstes zu tun? Muss das auch mit dem hohen Anspruch der Perfektion gemacht werden? Kann ich etwas delegieren? Also es kann schon auch stressig werden und sein, aber ich kann es auch gut wieder in eine entspanntere Bewegung bringen, denke ich mir. Ja. Da ist auch viel wieder die Eigenverantwortung.
Ist Urlaub mitunter auch das Weglaufen vom Alltag, was nicht nur Beruf sein muss, sondern auch eine Situation, die man zu Hause hat, weil man vielleicht einsam ist, weil man eine Situation hier hat, die man vermeintlich woanders nicht vorfindet?
Kann für viele so sein. Ja. Und weil ich im Urlaub bin ich selbstgestaltend, im Urlaub habe ich niemanden, keinen Chef, der mir sagt, was ich tun muss vielleicht. Im Urlaub kann ich vielleicht die Tagesrhythmen verändern, was ich im Alltag nicht kann. Und das ist für viele halt sicher auch ein Weglaufen, vielleicht auch ein sehr erhöhtes Weglaufen, ein Ziel, was man vielleicht dann nicht erreichen kann, ein Urlaubsziel, was voll prall sein soll, was vielleicht alle Wünsche erfüllen soll und dann vielleicht auch ein teures Urlaubsziel wird, vielleicht auch ein Ziel wird, was man nicht erreichen kann, vielleicht auch ein enttäuschtes Ziel wird. Und daher, und ich glaube, ein bisschen hängen wir alle ein bisschen in der Schleife, was vielleicht mit dem Wort Work-Life-Balance ein bisschen begonnen hat, dass wir so dichotomisch ein bisschen so diese zwei Arbeitsbereiche Arbeit und Leben teilen. Und für mich wäre es auch gesünder, wenn wir da ein bisschen mehr die Entspannung reingeben und nicht zu viel erwarten vom Urlaub, ein bisschen mehr vom Alltag. Und da vielleicht schauen, was gefällt mir im Urlaub, was tut mir gut und wie kann ich vielleicht Teilaspekte integrieren.
Wir haben Frau Eichberger in der Leitung. Hallo Frau Eichberger, bitte. Hallo?
Hallo?
Frau Eichberger?
Ja, bitte.
Bitte schön.
Mein Name ist Eichberger. Ich habe gearbeitet in einer Arztpraxis mit sehr, sehr viel Stress und ich habe mich so richtig erholt, wenn ich entweder nur eine Woche im Urlaub war oder drei Wochen. Nach zwei Wochen konnte ich noch keinen Erholungswert bemerken. Und gepostet habe ich während des Urlaubs überhaupt nichts. Erst nachher, wenn ich wieder nach Hause gekommen bin. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, nach dem Dienst, total müde, gestresst, bin ich in den Wald gegangen eine Stunde und da habe ich mich am besten erholt.
Ja,
und ich habe dann auch geschaut, wenn ich in Urlaub gefahren bin, dass die Wohnung in Ordnung war, dass ich Erfolg gehabt habe, wenn ich wieder nach Hause gekommen bin, dass ich nicht gleich so viel Arbeit gehabt habe. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja, das ist, Dankeschön für diesen Erfahrungsbericht. Ich möchte gleich noch einen Anrufer, Herrn Zöch, möchte ich bitten. Sie sind schon in der Leitung. Hallo, Herr Zöch.
Ich wollte nur sagen, was da mitspielt, ist der moderne Mensch, die Jüngeren vielleicht noch eine Spur mehr, aber nicht nur die, sind wenig imstande und haben die Fähigkeit, Muße zu haben, in Ruhe etwas zu tun. Das heißt gar nicht, nichts zu tun. Aber Muße kann natürlich auch sein. Ich sitze auf einem Bankerl, wenn ich Pause mache, im Wald spaziere. Ja? Also der Erlebnishunger ist meiner Meinung nach bei vielen, vielen Menschen zu groß. Es geht eben nicht alles. Auch im ganzen Leben bringe ich nicht alles unter. Ich kann nicht mehr alle Bücher lesen, die ich noch lesen möchte, weil ich bin sehr wissbegierig, müsste ich 110 Jahre werden, ich bin 73. Ich kann auch nicht mehr alle Orte auf diesem Planeten besuchen, die ich vielleicht gern sehen würde. Ja? Also man muss sich einfach zurücknehmen. Es geht eben nicht alles. Ja? Und das, was man tut, vielleicht mit Muße mehr, bewusster zu erleben, bringt den Menschen vielleicht viel mehr.
Dankeschön, Herr Zöch.
Also innere Ruhe, ja, so als allgemeines Thema drüberstellen noch. Ja.
Gerald Grundschuber?
Ja, danke auch für diesen Hinblick. Ich glaube, wie Sie richtig sagen, wir, die jüngeren Menschen, wachsen aber auf, dass alles möglich ist, so quasi. Es scheint, wie wenn jedem die Welt gehört. Und das ist halt etwas, wie zum Beispiel Urlaub gibt es auch erst seit 60, 70 Jahren in dem Ausmaß oder da hat es erst begonnen vielleicht. Ja. Und wir leben heute in so einer verdichteten Welt und eben, wie es erst schon gesagt worden ist, die Vergleiche durch Postings im Social Media, Instagram erweckt vielleicht bei uns Neidgefühle und dann muss ich das auch haben. Aber es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man auch lernt, sich zu entspannen und einmal einen Blick aufs Meer zu machen, eine Stunde in einem Café auszusitzen und da vielleicht auch sein Ruhezustandsnetzwerk im Gehirn zu pflegen.
Brigitte Zadrobile?
Also ich kann das auch nur unterstreichen, was der Herr Zöch gesagt hat. Die Muße, also es darf wirklich auch einmal so sein, dass wir nichts tun oder mal ins Nahenkastel schauen oder einfach sitzen und einen Baum anschauen. Das darf auch sein und meiner Meinung nach soll das auch sein. Also dieses Thema, dieses komplexe Thema Entschleunigung, Entspannung ist etwas, was ich zulassen muss. Ja, was ich zulassen muss, aber was ich auch erlernen kann. Und so wie Sie gesagt haben, Patienten von Ihnen, die nicht mehr runterkommen, die nicht abschalten können, die lernen ja auch, ihr System die ganze Zeit hochzufahren und auf einem hohen Level zu halten. Und das Gute daran ist aber, ich kann schon schauen, natürlich muss ich das lernen, Entspannung lernen, Entspannungstechniken lernen, immer wieder Ruhepunkte im Alltag einzubauen, aber auch im Businessbereich, ja, im Job, diese kleinen Ruhepunkte einzubauen, sodass das System nicht die ganze Zeit hochfahrt, weil dann habe ich am Abend das schwieriger runterzufahren, als wenn ich immer wieder ein Stückchen runterfahre. Ja. Also muss, soll sein und darf sein.
Genau, wo Gerald Grundschober auch die hohe Erwartungshaltung auch der jüngeren Bevölkerung, der jüngeren Urlaubenden angesprochen hat, das hat man gesprochen vom Paris-Syndrom, dass man die hohe Erwartungshaltung, wie schön das sein wird, dann doch etwas enttäuscht wird, auch im Urlaub.
Genau, ja. Und Paris stimmt, also ich war nicht sehr begeistert von Paris.
Gut, ja, also
persönlich.
Persönlich, ja.
Ganz.
Das ist natürlich nicht, das ist eine persönliche Meinung des Psychiaters. Ich würde gerne, weil wir jetzt noch die letzten wenigen Minuten haben, die Zeit vergeht sehr schnell nach dem Urlaub, hätte ich gern gewusst, wie kommen wir gut an? Wie können wir Urlaub rüberretten? Wie können wir ein ganzes Jahr quasi Urlaub machen im Büro, im Beruf oder auch, wenn man nicht mehr berufstätig ist?
Ich möchte gerne ein Tool mitgeben, das nennt sich Mini-Urlaub im Alltag. Das heißt, sammeln Sie 20 bis 30 Aktivitäten, die Sie gerne machen. Das sind kurze Aktivitäten, 10 Minuten, 5 Minuten, eine halbe Stunde, 2 Stunden, ein halber Tag. Aktivitäten, die Sie alleine machen können, zu zweit, mit der Familie. Also es soll ein guter Mix sein. All das, was Ihnen gut tut, das Sie gerne tun, das Ihnen Spaß macht. Oder wo Sie wissen, da erholen Sie sich gut. Und dann planen Sie jeden Tag eine Urlaubsaktivität ein. Also jeden Tag ist Urlaubsplan, machen Sie da. Und am Ende der Woche halten Sie Rückschau, was Ihnen die meiste Energie gegeben hat, am meisten Erfüllung gegeben hat, am meisten befriedigend war. Und ja, und das machen Sie dann öfter. Wichtig ist, dass wir es planen und dass wir nicht umfallen. Also, dass wir das auch genauso planen wie einen Urlaub, uns freuen auf die Aktivität, diese Vorfreude genießen, aber auch so ins Spüren und ins Genießen gehen und auch wieder lernen, uns ein bisschen besser zu spüren.
Danke, dann sage ich einmal Dankeschön, Brigitte Zadro-Billig. Das war wirklich jetzt ein guter Tipp und das kann man ja mal ausprobieren. Ja? Sie können uns auch, wenn Sie es nochmal nachhören wollen, natürlich auch bei uns auf der Homepage dann nachhören, die ganze Sendung. Gerald Grundschober, bevor man in Ihrer Klinik landet mit einem Ausgebranntsein, was gibt es da für Hinweise? Was kann man tun, um das Urlaubsfeeling rüber zu retten, um sich Inseln zu schaffen?
Also das ist jetzt eine komplexe Frage, aber für mich selbst ist immer so, dass ich aus einem Urlaub irgendeinen Gegenstand mitnehme, wie vielleicht ein Armband, was mich dann ein bisschen erinnert dran. Ich persönlich habe gesagt, ich fotografiere gern, mir helfen meine eigenen Fotos, die ich dann vielleicht irgendwie verarbeite und so weiter, als Hilfe, dass ich weiterkomme. Und für mich ganz wichtig ist, dass ich halt im Alltag selbst schaue, was belastet mich, was ist zu viel, dass ich hier versuche zu reduzieren, dass ich hier Inseln habe, also psychiatrisch, medizinisch gesehen, ist der Schlaf ganz wichtig, dass ich 6-7 Stunden am Tag gut schlafen kann, dass ich am Abend keinen Stress habe, dass das Handy nicht mich in die Nacht begleitet, Klammer auf. Ich mag es leider auch manchmal, Klammer zu, dass ich vielleicht am Abend ein Buch lese, ja, dass ich hier wirklich gute Ebenen habe, die mir gut tun, dass ich am Abend keinen Wein trinke, dass ich vielleicht dadurch schlechter schlafe. Also es ist auch wichtig, außerhalb vom Urlaub im Alltag klassisch zu denken, wie kann ich da meine Stressfaktoren reduzieren. Und das ist etwas, was heutzutage sicher anspruchsvoller geworden ist.
Dankeschön, Gerald Grundschober, der bei dieser letzten Ansprache auch tatsächlich ein Armband aus dem Urlaub in der Hand gehabt hat. Woher ist das?
Das war aus Griechenland.
Aus Griechenland. Na bitte, da kann man sich die kleinen Teile mitnehmen. Danke, Gerald Grundschober. Danke, Brigitte Zadro-Billig und auch Gerhard Plasche, die heute die Sendung so wunderbar durchgeführt haben und auch tolle Tipps gegeben haben. Und wir sind damit fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte mich auch bedanken bei Franz Ahammer, Günter Kandelbauer am Telefon und Sonja Watzka, die heute Regie geführt hat. Und um den Urlaubsblues zu vermeiden, kann man natürlich auch irgendwann einmal sagen, irgendwann bleibe ich dann dort. Nicht mehr zurückkehren und seinen Lebensmittelpunkt vielleicht ins Ausland zu verlegen. Egal ob auf einer griechischen Insel, den Seychellen oder auch im Nachbarland. Und in unserer Sommerserie Fernbehandlung zum Ö1-Schwerpunkt Österreicherinnen und Österreicher in der Welt stellen wir Ihnen heute Severin Pöchtrager vor. Er ist leitender Arzt am Inneren Medizin, Abteilung Innere Medizin in Arlsheim in der Schweiz und er stellt sich vor.
Die Klinik Arlsheim ist die Gründungsklinik der anthroposophischen Medizin, an der seit über 100 Jahren neben einer hochwissenschaftlich orientierten Schulmedizin noch Integrativmedizin zu einer bestmöglichen Versorgung der Patientinnen angewandt wird. Das war auch 2012 der Grund, warum es mich mit meiner Frau in die Schweiz verschlagen hat, wo ich die Frage hatte, wie man denn neben der Schulmedizin noch andere Methoden lernen kann, um den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Diese Medizin, die neben einer gründlichen körperlichen Diagnostik und schulmedizinischen Therapie auch die Lebenskräfteebene sowie die seelische und geistige Dimension des Menschseins in Diagnostik und Therapie berücksichtigt und dann zum Behandeln neben der Schulmedizin auch noch Heilmittel aus der Natur sowie eine ganze Reihe an Kunst- und Bewegungstherapien sowie äußeren Anwendungen und Wickeln eingesetzt wird. Das ist auch einer der großen Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem Schweizer Gesundheitswesen, dass hier in der Schweiz Integrativmedizin ein fixer Bestandteil der Grundversicherung ist. Und diese Medizin motiviert mich, jetzt nach 13 Jahren noch immer hier in der Schweiz ärztlich tätig zu sein, obwohl man hier schon auf sehr viele Vorzüge aus Österreich oder auch aus dem österreichischen Gesundheitswesen verzichten muss. Das permanente Streben nach einer guten Medizin für unsere Patientinnen hat in der zweiten Welle von Corona dazu geführt, dass wir gemerkt haben, dass der Ort des Akutspitals nicht für jeden akut kranken Menschen der beste Ort zum Gesundwerden ist. Man denke nur an die sozialen Isolationsmaßnahmen, das Risiko von akuten Verwirrtheitszuständen oder das Risiko einer Spitalinfektion. Aus diesen Erkenntnissen ist die Idee entstanden, ob es nicht möglich wäre, mit modernster Technologie und IT eine Spitalversorgung auch zu Hause über den Menschen umsetzen zu können. Hospital at Home ist ein patientenzentriertes, interprofessionelles, akutmedizinisches Versorgungskonzept, wo Patientinnen mit einer Lungenentzündung oder einer Dickdarmentzündung oder einem akuten Schub einer Autoimmunerkrankung oder einer akuten Verschlechterung einer chronischen Herzkrankheit oder zu einer intensivierten Schmerztherapie oder palliativmedizinischen Versorgung, die normalerweise im stationären Setting durchgeführt wird, im häuslichen Setting betreut durch Ärztinnen, Pflegende und Therapeuten umgesetzt wird. Mittlerweile wird Hospital at Home an 4 Standorten in der Schweiz angeboten und in der neu gegründeten Swiss Hospital at Home Society, wo ich Präsident sein darf, bemühen wir uns darum, dass wir nationale Bedingungen schaffen, dass Hospital at Home auch in der Schweiz zur Regelversorgung werden kann. Ich würde mir wünschen, dass ich einst auch österreichische Spitäler darin befähigen darf, Hospital at Home Abteilungen zu entwickeln, um damit diese patientinnenzentrierte Versorgungsform auch in Österreich einen Stellenwert in der stationären Grundversorgung bekommt. Und so, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie beim nächsten Spitalaufenthalt entscheiden können, ob Sie ins Spital gehen oder das Spital zu Ihnen nach Hause kommt. Pfiat euch und liebe Grüße aus Allesheim, Severin.
Lukian Guttenbrunner hat Severin Pöchtrager interviewt. Kommenden Donnerstag befasst sich meine Kollegin Sonja Watzka mit den Wirrungen der Hormone. Und bis dahin wünschen mein Team und ich sanftes Ankommen. Packen Sie nicht zu viele Stunden in den Tag. Gute Gesundheit und wir bleiben für Sie weiterhin am Puls.